Vor einigen Jahren wurde mir die Frage gestellt, warum hören wir eigentlich so viele Themenpredigten und keine Auslegungspredigt? Ich weiß, ihr kennt ja den Unterschied zwischen einer Themenpredigt und einer Auslegungspredigt. Bei einer Auslegungspredigt wird ja ein bestimmter Abschnitt des Wortes Gottes genommen, wie uns das Wort Gottes auch hinterlassen wurde, und man geht wirklich so Vers für Vers auch da hindurch und betrachtet eben, wie das Wort, in welchem Zusammenhang es auch steht. Und die Themenpredigt zielt ja mehr darauf ab, dass man ein bestimmtes Thema, ja, einen bestimmten Gedanken, so den roten Faden, ich sag mal, durch die Bibel einfach nimmt und schaut, was hat Gott zu diesem Thema auch zu sagen. Und ich war damals, es sind schon einige Jahre zurück, war ich dann irgendwie so einerseits überrascht, muss ich sagen, so auf die direkte Frage, aber dann habe ich reflektiert, ja tatsächlich, wir haben, kann man sagen, nur Themenpredigten. Ich meine, ganz früher, wenn man zurückdenken, haben wir auch mal den Römerbrief, den Hebräerbrief, ja, mal betrachtet vor vielen, vielen Jahren. Aber wir jüngere Brüder haben das bisher nicht auch gemacht. Und so ist seit einiger Zeit auch so der Gedanke, kann man vielleicht ein Buch auch der Bibel wirklich Vers für Vers auch betrachten. Dann haben wir mit den Brüdern auch gesprochen. Ja, es beteiligen sich ja einige. Wie wird einfach so die Übergabe sein, ja, von einem zum anderen? Und so haben wir das auch ins Gebet genommen und haben so empfunden, dass wir das Evangelium gemeinsam auch durchgehen möchten. Und zwar ein vielleicht besonderer Gedanke des Evangeliums. Wir möchten eine Chronologie des Evangeliums gemeinsam durchnehmen. Das heißt, wir haben ja vier Evangelien, die von vier unterschiedlichen Verfassern ja stammen, und sie ergänzen sich. Und so war der Gedanke, kann man hier eine gewisse Chronologie feststellen. Und man kann das nicht eindeutig in manchen Sachen, aber in vielen Abschnitten kann man es sehr, sehr gut auch machen, und so ist der Gedanke, in dieser Art und Weise es zu machen. Und ich habe jetzt da etwas mitgebracht. Man sieht es natürlich hinten gar nicht, denke ich, weil es doch sehr klein ist. Ich möchte es nur so erklären, man muss es nicht genau lesen. Wir haben jetzt die erste Spalte, das ist die Zeit. Also wann hat sich das Ganze ereignet. Dann haben wir selber das Ereignis, und dann haben wir eben die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und manchmal haben wir auch Hinweise in den anderen Büchern, die aber Bezug nehmen auf ein Ereignis, was uns im Evangelium auch niedergeschrieben ist. Und so wollen wir im Prinzip schauen, von der Chronologie, was war zuerst gewesen und wie hat sich das so Schritt für Schritt einfach weiterentwickelt. Und es gibt manchmal Stellen, die sind bloß in einem Evangelium drin, und manchmal gibt es Stellen, die in allen vier Evangelien uns beschrieben auch sind. Ja, und so wollen wir das auf diese Art auch gemeinsam durchnehmen. Und dann zum Schluss, wo es möglich ist, festzustellen, wo hat sich das Ganze auch ereignet. Also sprich der Ort, wo hat sich das Ganze auch abgespielt. Und so wollen wir Schritt für Schritt durchgehen, und so werden wir dann immer auch wissen, oder auch ihr als Geschwister, okay, wo haben wir aufgehört? Und welcher Punkt steht jetzt als nächstes auch an? Ja, so könnt ihr euch auch zu Hause vorbereiten, auch die Schriftstellen lesen. Wir haben ja so etwas noch nicht gemacht, und darum möchten wir als Brüder uns besonders auch ja, euren Gebeten auch anbefehlen. wie man es, wie soll ich sagen, richtig macht, wenn ich so sagen darf. So, es besteht ja einerseits die Gefahr, dass man sich zu sehr detailliert, ja, reingeht. Wenn man irgendwo, ich sage mal, von dem Wort Glaube liest, dann kann man von A bis Z erklären, was Glaube ist, ja, und alle Schriftstellen dazu raussuchen. Das ist wahrscheinlich nicht dann zielführend. Und doch, dass man im Kontext bleibt, ja, welcher Vers hängt wie zusammen, dass man nicht zu schnell durchgeht, aber doch im Prinzip auch in die Tiefe auch reingeht. Ja, und so möchte ich heute nur einen kurzen Abriss machen über die vier Evangelien. Wir kennen die ja alle ganz gut, nach Matthäus das Evangelium, nach Markus, nach Lukas und auch nach Johannes. Nun, bevor wir auf die einzelnen Evangelien auch eingehen, ist ja überhaupt auch der Gedanke, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist es für uns, glaube ich, sehr vertraut, dass wir sagen, ja, am Anfang, da ist ja der alte Bund, sagen wir, ja, oder das alte Testament. Und dann etwas weiter hinten ist dann der neue Bund oder auch das neue Testament. Und wir können sagen, natürlich, es geht im Prinzip um den roten Faden von Anfang bis Ende und das ist Jesus Christus. Das ist der Dreh- und der Mittelpunkt des ganzen Wortes Gottes, denn er selber ist ja das Wort. Und doch wollen wir uns ja in unserer Betrachtung jetzt auf das Neue Testament, eben auf das Neue Testament auch beschränken. Und was besagt überhaupt das Wort Testament? Wer macht ein Testament? Jemand, der im Prinzip ja weiß, dass er bald von dieser Erde gehen wird. Ja? Er hinterlässt ein Testament. Und in einem Testament wird, sagen wir so, der letzte Wille des Menschen auch festgehalten. Und wenn wir das Ganze jetzt auf das Neue Testament nehmen, das war ja das Leben Jesu Christi. Und so können wir sagen, in dem Neuen Testament ist wirklich der Wille des Herrn Jesus Christus für uns Menschen hinterlassen. Ja? Das ist das, was er uns hinterlassen hat. Sein Wille, wie wir sündige Menschen den Weg zum Vater finden. Das ist im Prinzip das, was der Herr Jesus uns hinterlassen hat. Und jetzt ist aber ja doch interessant, Moment mal, wir sprechen von Jesus Christus, sprechen aber von vier Evangelien und von vier Verfassern auch. Warum hat nicht Jesus Christus selber alles niedergeschrieben? Ja? Das wäre doch irgendwie so die ganz, ganz logische Gedanken dazu. Ja? Wenn das sein Plan des Vaters und des Sohnes war, so wäre es doch richtig, dass er das selber macht. Aber es ist so interessant, dass Gott in seiner Weisheit tatsächlich über Menschen auch arbeitet. Ja? Und so sehen wir auch hier, es sind ja vier Bücher, man nennt sie auch zum Beispiel die Evangelisten, ob das Matthäus, Markus, Lukas, Johannes auch ist, ja, auch diesen Ausdruck gebrauchen wir ja manchmal, oder Schreiber des Evangeliums. Und eins können wir eigentlich so entnehmen, dass diese vier Evangelien von den ja, frühen Christen gelesen wurden. Sie wurden ausgetauscht, aber es ist auch bekannt, dass so in dem dritten, in dem vierten Jahrhundert mehr so ja durch Menschen, die eben von der Lehre auch abgewichen sind, durch verschiedene Sekten, wurde das Evangelium gefälscht und es gibt auch andere Evangelien. Ja, es gibt eins zum Beispiel, was bekannt ist von Petrus, von Thomas und von einem Philippus, aber sie sind nicht in diesen Kanon eingegangen, sondern bloß diese vier, die wir auch in der Bibel auch haben. Und wollen wir uns jetzt dem Evangelium nach Matthäus auch wenden. Der Verfasser war ja der Apostel Matthäus und er war ja ein Jude von Geburt und auch ein Zöllner gewesen, ein Steuereinnehmer von Beruf und ist dann auch Christus nachgefolgt. Wir lesen Matthäus 9, Vers 9, heißt es: Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und wir können sagen, Matthäus, das war dieser Mensch, der zu dieser Kategorie auch gehört, der sozusagen von Anfang an, ja, dabei war, von der Taufe, auch durch Johannes dem Täufer, bis auch zu dem Zeitpunkt, als Jesus auch in den Himmel aufgenommen wurde. Das heißt, er war wirklich dabei gewesen, ein Augenzeuge, können wir auch so sagen. Und Matthäus richtet sein Evangelium mehr an die jüdischen Leser. Wenn wir hier so die Unterschiede in den Evangelien auch betrachten, so stellen wir fest, dass Matthäus sehr stark oder sehr oft auf das Alte Testament Bezug nimmt, ja? Und immer dort auf eine Schriftstelle sich bezieht, um sozusagen die Glaubwürdigkeit des Messias auch zu beweisen. Das war sozusagen seine Kernarbeit, ja, wie er hier vorgegangen ist. Und er wendet sich sozusagen auch dem jüdischen Leser zu, weil er natürlich mit dem Alten Testament auch vertraut war. Was die Entstehungszeit anbelangt, so gibt es hier unterschiedliche Aussagen, auch das, was ich jetzt mitgebracht habe, so 50 bis 60 Jahre auch nach Christus. Ich denke, das ist nicht absolut wichtig für uns, ja, es ist nur wichtig, wenn wir so die Evangelien betrachten, dass wir doch feststellen können, was war vielleicht am Anfang gewesen oder welche Evangelien wurden dann auch später verfasst. Das zweite Evangelium, das sagen wir, es ist das Evangelium nach Markus. Und der Verfasser ist Johannes Markus. Es wird uns aber berichtet, das Evangelium nach Markus. Und offensichtlich ist Markus ein eben römischer Name gewesen, den Johannes sozusagen angenommen auch hat, ja? Mehr von der römischen Seite, aber sein jüdischer Name ist eben Johannes und er war auch Jude gewesen. Und man nimmt einfach an, dass es eigentlich dieser Markus ist, der mit Apostel Paulus und mit Barnabas auch auf die Missionsreise gegangen ist und der dann aber einen Rückzieher gemacht hat und wieder zurückgegangen ist, ja, nach Jerusalem, und das hat ja Apostel Paulus überhaupt nicht gefallen, ja. Und da sind ja die beiden, jetzt Paulus und Barnabas, auch aneinander geraten. Aber später haben wir Aussagen, dass Apostel Paulus Johannes Markus sehr auch schätzt. Er erwähnt ihn als seinen Mitarbeiter, zum Beispiel in Philemon 1, Vers 24, oder er sagt im 2. Timotheusbrief 4, Vers 11, dass Markus ihm sehr nützlich auch ist zum Dienst. Es gibt auch andere, ich sag mal, Überlieferungen, die mehr es in diese Richtung auch deuten. Da gibt es einen Kirchenvater, Hieronymus, der so beschreibt, dass wohl Johannes Markus auch mit Apostel Petrus unterwegs war und möchte uns jetzt etwas vorlesen. Der sagt so: Markus, der Jünger und Dolmetscher von Petrus, der von den Brüdern von Rom gesandt wurde, schrieb ein kurzes Evangelium. Oder Tertullian sagte: Markus, der Dolmetscher von Petrus, machte sich daran, die Dinge aufzuschreiben, die von Petrus gepredigt wurden. Wir wissen es nicht genau, ja, aber wir haben jetzt einfach so diese geschichtlichen Aussagen. Hieronymus sagt, dass Markus dann nach Ägypten auch ging und hat in der Stadt Alexandria das Evangelium auch verkündigt und dort auch eine Gemeinde gegründet. Und wenn wir das Evangelium selber von Markus anschauen und vergleichen mit den anderen Evangelien, so können wir sagen, es ist viel kürzer als die anderen. Und er gibt jetzt nicht so einen detaillierten Bericht, wie es zum Beispiel Lukas auch tut, aber er konzentriert sich mehr so auf die Wunder auch des Herrn Jesu. Und das Evangelium von Johannes Markus ist an die römische oder auch die anderen heidnischen Christen auch gerichtet. Und er erklärt, was man auch so herausliest, auch die jüdischen Sitten zum Beispiel in diesem Evangelium. Man geht davon aus, dass das Evangelium 66, 67 auch nach Christus entstanden ist. Dann haben wir das Evangelium auch nach Lukas. Und da haben wir so einen wertvollen Hinweis, was Apostel Paulus uns immer wieder auch in seinen Briefen gibt. Und darum geht man allgemein davon aus, dass es ein Mitarbeiter von Paulus auch war, im Kolosser 4, Vers 14, da steht es: Lukas, der geliebte Arzt. Man geht davon aus, dass er sich bekehrt hat in Antiochia zum christlichen Glauben und dass er eben ein Nicht-Jude auch war. Und dann eben auch mit Paulus unterwegs auch war. Jemand hat dann auch in einem Kommentar so einen Gedanken geschrieben. Da meint man so, wenn man jetzt 2. Korinther 8, Vers 18 liest oder ab Vers 16, da heißt es so: Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch dem Titus ins Herz gegeben hat, denn er nahm zwar die Ermahnung an, aber weil er noch eifriger war, ist er aus freiem Entschluss zu euch gereist. Und jetzt wird es interessant. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, denn alle Gemeinden für seinen Einsatz für das Evangelium loben. Manche Ausleger meinen, dass jetzt dieser Vers, dieser besondere Bruder, der in den Gemeinden gelobt wird, ja, für das Evangelium, als ob es Lukas sein könnte. Weil Lukas hat ja besonders Wert drauf gelegt, sehr ausführlich sich befasst, er hat Augenzeugen befragt, hat sich erkundigt, wir werden ja nachher noch reingehen in die Details, wie er da auch vorgegangen ist. Aber zumindest wird auch dieser Hinweis uns gegeben. Es wird ja allgemein gesagt, und so lesen wir, dass Lukas nicht nur das Evangelium geschrieben hat, sondern auch die Apostelgeschichte. Und man geht davon aus, dass er mit Apostel Paulus in Rom war und eben in dem Gefängnis mit ihm auch war und dort das Ganze auch geschrieben hat. Das heißt, es war möglicherweise auch ein Brief in dem Sinne gewesen, ja, wo er von Anfang an zuerst die Taten des Herrn Jesus beschreibt und dann im Prinzip weitergeht und die Taten der Apostel auch beschreibt. Hieronymus, der Kirchenvater, sagt, dass Lukas wohl nicht verheiratet war und im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Und dann kommen wir zu dem Evangelium auch nach Johannes. Johannes wiederum war ein Jünger Jesu gewesen, der auch ein Augenzeuge war, der von Anfang an ja dabei war, der Bruder von Jakobus und einer von den 12 Aposteln auch. Und er hat ja so eine ganz besondere Stellung auch unter den 12 gehabt. Und wenn er von sich schreiben muss, ja, in dem Evangelium, dann schreibt er ja nicht ich, ja. Johannes war jetzt da oder da mit Jesus, sondern er tut es so umschreiben und da ist so ein wertvoller Hinweis, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Wirklich eine sehr, sehr schöne Bezeichnung, ja. Da können wir sehen, welches Verhältnis zwischen Johannes und auch Christus auch war. Man geht allgemein davon aus, dass Johannes eigentlich der einzigste Apostel war, der des natürlichen Todes auch verstorben ist und wirklich ein hohes Alter auch erreicht hat. Und man geht auch davon aus, dass das Evangelium in Ephesus geschrieben wurde. Wenn wir hier auch die Entstehungszeit uns anschauen, so ist es wirklich viele Jahre im Vergleich zu den anderen Evangelien ja später geschrieben worden, 95 auch nach Christus. Und wenn wir jetzt die 4 Evangelien vergleichen würden, so können wir eins sagen, die ersten 3 Evangelien, sie beschreiben, wie soll ich sagen, manchmal auch sehr sachlich. Ja, der Herr Jesus, er war da und da gewesen, er hat das und das gemacht und dann ist er eben weitergezogen. Ja, so auf diese Art eine gewisse Beschreibung auch. Was wir bei Johannes aber überhaupt nicht so vorfinden. So eine ganze Besonderheit können wir so sagen. Es gibt einige Begebenheiten, die in den anderen Evangelien nicht stehen und die dann Johannes eben uns hinterlassen hat. Hat er möglicherweise die 3 Evangelien auch gelesen gehabt und dann eben empfunden durch die Leitung des Heiligen Geistes eben zu vervollständigen, ja, was er persönlich ja miterlebt hat. Und was ja bei Johannes so interessant ist, dass er, wie gesagt, nicht nur diese bloße Reihenfolge beschreibt, sondern dass er mehr so in die Details reingeht, wirklich auf Dinge hinweist, auf den Heiligen Geist. Ja. Er beschreibt einfach das Verhältnis zwischen Jesus Christus und dem Vater, ja, wie eng das Ganze war, das Gebetsleben Jesu. Es sind einfach so bestimmte Stellen, die eben ja, eine Tiefe haben, was wir in den anderen Evangelien nicht so haben. Und auf der anderen Seite ist das Johannesevangelium sehr leicht auch zu lesen. Man sagt auch allgemein, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die jetzt ferne noch vom Glauben sind oder ein gewisses Interesse auch haben, so am Glauben, dass man sagt, fang mal mit dem Johannesevangelium an. Fang einfach an, weil es einfach so ja, leicht auch zugänglich ist. Ja? Es ist sehr gut verständlich und das ist wirklich etwas, was das Johannesevangelium auch auszeichnet. Aber schlussendlich können wir sagen, und das ist so wunderbar, dass alle 4 Evangelien, die uns hinterlassen wurden, sie füllen sozusagen, ja, wie ein Puzzle, so manche Ereignisse, sie vervollständigen das eine, das andere. Und wir können eins sagen, dass sie sich definitiv nicht widersprechen. Ja, das ist das Besondere an der Arbeit des Heiligen Geistes, ja, wie er gebraucht Menschen und sie eben anleiten kann und dass Menschen dann getrieben von dem Heiligen Geist, wie Apostel Petrus auch schreibt, ja, dann eben Worte des Lebens uns auch hinterlassen. Und meine Lieben, wenn wir so anschauen, das Evangelium, das ist ja die Kraft der Erlösung. Wir können sagen, ja, das sind gewisse Berichte einfach, ja. Aber im Prinzip können wir sagen, Menschen, die das Evangelium geglaubt haben, die haben eine persönliche Veränderung erlebt, oder? So viele von uns, die das erlebt haben. Und meine Lieben, nicht nur das. Menschen waren bereit, ihr Leben sogar zu lassen bezüglich diesem Evangelium, was angeblich von Menschen geschrieben wurde. Können wir diesen Gedanken nachvollziehen, ja? Wer würde das sonst irgendwie machen, wenn jemand irgendein Buch verfasst und es mögen noch so viele Weisheiten sein, aber für ein Buch zu sterben, für eine Überzeugung, für eine Idee zu sterben, wer macht das schon? Aber wie viele Märtyrer haben wirklich geglaubt, was im Evangelium steht? Sie haben es erfahren und sie haben sogar ihr Leben dafür gelassen. Und das ist das Wunderbare, ja, dass wir wirklich es nicht aus der Sicht der Menschen jetzt betrachten, die das geschrieben haben, sondern wirklich sehen, es ist das Wort Gottes. Und so wollen wir mit Gottes Hilfe auch in den nächsten Mittwochen so Schritt für Schritt auch weitergehen. Und ihr seht es ja schlecht. Der erste Punkt wäre jetzt eben, oder die ersten drei können wir so sagen, da geht es erstmal um eine gewisse Einleitung, ja, ein Prolog oder eine Vorbereitung. Da finden wir zum Beispiel in dem Lukas-Evangelium die ersten vier Verse, dass er sich an diesen Theophilus wendet und hier einfach schreibt. Oder auch, was uns in dem Johannesbrief auch steht, in dem Johannesevangelium, Entschuldigung, in dem ersten Kapitel, die ersten 18 Verse. Das hat noch nichts mit dem Leben des Herrn Jesus, ja, hier auf Erden zu tun, aber es ist so ein gewisser Einblick, eine gewisse Überleitung, können wir so sagen, wo es nachher tatsächlich um die Prophezeiung, um die Geburt Jesu und so weiter auch geht. So, das wären so die nächsten Schriftstellen, die wir dann gemeinsam auch betrachten wollen. Ja, lasst uns bitte auch für diese Ausarbeitung beten und lasst uns bitte auch jeder persönlich sich darauf vorbereiten. Gott segne uns. Amen.